So voll war es bei uns hier lange nicht. Das ist richtig schön, ihr Lieben. Manch alte Gesichter auch mal wieder zu sehen und in eure Augen sehen zu können. Das war sehr schön heute früh. Ja, Albina, wie das so mit dem Auge und dem Blick ist, ich werde gleich sagen, dass es in Wahrheit ganz anders ist. Vor 2 Monaten habe ich das Bibelwort, das ich jetzt gleich nochmal lesen möchte, auch schon einmal vorgelesen. Und damals habe ich auf das gehört, habe euch eine Frage gestellt und habe dann auf das gehört, was ihr gesagt habt. Heute machen wir es umgekehrt. Heute lese ich den Text nochmal und ihr hört, was ich zu sagen habe. Das, was ihr damals gesagt habt, das war beeindruckend positiv. Ich lese Hebräer 12, Vers 1 bis 2 nach einer selbstgewählten Übersetzung. Genau mit dem Wortlaut, wie ich es vor 2 Monaten gelesen habe. Wir sind noch nicht an unserem endgültigen Ziel angekommen. Aber mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück durchhalten. Das machen wir, das Durchhalten, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auch heute geht es von diesem gesamten Text nur um dieses eine, was Albina euch auch schon gezeigt hat, auf das Hinschauen, siehe auf Jesus. Ich habe die Predigt in 3 Abschnitte gegliedert. Zunächst ein kurzer Teil, wo ich sagen möchte, was heißt das eigentlich, auf Jesus schauen? Und da sage ich dann was ganz anderes, als das, was Albina gesagt hat. Als zweites dann den Hauptteil, was siehst du eigentlich, wenn du auf Jesus schaust? Und zum Schluss, was hast du von dem Blick auf Jesus? Was bedeutet das für dich? Was gibt dir das? Ich verwende verschiedene Bibelübersetzungen heute, aber jedes Mal, wenn ich nicht Luther zitiere, dann sage ich dazu, welche Übersetzung ich verwende. Und weil das letzte Woche bei Friedberts Predigt zumindest bei einigen so sehr gut angekommen ist, stelle ich auch heute ein Wort von Ellen White an den Anfang. Ein Wort, hinter dem man zu 100,0% stehen kann. Es würde uns gut tun, jeden Tag eine stille Stunde über das Leben von Jesus nachzudenken. Punkt für Punkt sollten wir uns jede Begebenheit vergegenwärtigen, besonders die Ereignisse seiner letzten Tage. Ich kannte dieses Zitat sehr gut und habe es dann aber trotzdem nicht spontan gefunden. Was habe ich gemacht? Ich habe den guten Werner Lange angerufen. Wisst ihr, wie lange er am Telefon gebraucht hat, um mir zu sagen, wo das steht? 10 Sekunden und dann hat er gesagt, Wolfgang, das ist der vorletzte Absatz im 8. Kapitel der Sieg der Liebe, das Leben Jesu. Vorletzter Absatz, 8. Kapitel. Ich sage, Werner, ja, lass uns schnell nachgucken. Es stimmte natürlich. Also, wie macht man das auf Jesus gucken? Bei dem Blick auf Jesus geht es um ein geistiges und ein geistliches Schauen mit dem Herzen. Nicht mit den Augen, sondern um ein Schauen mit dem Herzen. Und jeder, der nicht mit dem Herzen, sondern nur mit dem Verstand, mit seinen Augen oder wie auch immer auf Jesus sieht, ja, der wird was anderes sehen als der, der mit dem Herzen sieht. Wirklich gut auf Jesus schauen kann nur der, der auch ein offenes und für Neues bereites Herz hat, das nicht die eigene Bestätigung sucht. Ihr wisst das, wir gucken manchmal auf Dinge und möchten nur das bestätigt finden, was wir ohnehin schon wissen. Das hilft nicht bei dem Blick auf Jesus. Bei dem Blick auf Jesus hilft es, wenn wir unvoreingenommen und offen gucken. Noch ein Aspekt, die Elberfelder Bibel merkt dazu, zu diesem Text an, dass wörtlich übersetzt werden müsste, von allem anderen wegschauen auf Jesus hin. Und diesen Aspekt, den gibt Hoffnung für alle, so wieder, dort ist übersetzt, dabei wollen wir nicht nach links oder nach rechts sehen, sondern einzig und allein auf Jesus. Solch ein Blick mit dem Herzen, mit dem geistigen und dem geistlichen Auge geht oft einher, hoffentlich jedenfalls, mit einem Sprechen zu Gott und ganz hoffentlich aber auch immer mit einem Hören auf Gott. Diese beiden Dinge sind wichtig und wenn ich an die Antworten, die ihr damals vor 2 Monaten gegeben habt, nicht daran denke, dann habt ihr diesen Aspekt des Hörens und des Sprechens zu Gott betont. So, und was siehst du jetzt, wenn du auf Jesus siehst mit deinem Herzen, mit deinem geistigen und geistlichen Auge? Ich möchte euch von ein paar Blicken, die mich seit Jahrzehnten begleiten, erzählen. Diese Blicke verändern sich manchmal im Laufe der Jahre, aber der Kern und die Grundwahrheit ist immer gleich geblieben. Mein erster Blick ist ein sehr herausfordernder Blick. Da reicht unser Vorstellungsvermögen, unser geistiges Auge reicht nicht. Und noch nicht mal unsere Worte reichen richtig aus, um voll zu erfassen, was da geschehen ist. Unser erster Blick geht in eine Zeit, vor unserer Zeit, als es vielleicht noch gar keine Zeit gegeben hat. Vielleicht sollten wir besser sagen, der erste Blick geht in die Ewigkeit vor unserer Zeit. Ich sehe vor meinem geistigen Auge Gott den Vater und Gott den Sohn im Gespräch. Ich rede jetzt sehr menschlich. Wie es ganz wirklich war, wissen wir natürlich nicht. Die beiden sprechen miteinander und es ist für Gott vollkommen klar, wenn er selbst nicht eingreift, dann wird die Geschichte der Menschheit eines Tages mit einer sehr großen Tragödie enden. Gott ist aber ebenso klar, dass es einen Königsweg gibt, einen Weg, um dieses Elend abzuwenden, um den Menschen Rettung vor dem endgültigen Untergang anbieten zu können. Und in dieser Situation höre ich Jesus sagen, den Sohn Gottes sagen, ich werde an meinem himmlischen Dasein, ich werde an meinem himmlischen Gottsein nicht festhalten. Ich werde an meiner himmlischen Existenz nicht festhalten, ich gebe das auf. Ich werde Mensch, und jetzt kommt ein ganz tolles Wort, habe ich vorher Lilly, die übersetzt, angesprochen, ob es das Wort in der anderen Sprache, die sie übersetzt, auch gibt. Luther sagt, ich entäußere mich selbst. Jesus sagt, ich werde Mensch, ich entäußere mich selbst, ich mache mich sogar zum Knecht, zum Sklaven, ich erniedrige mich. Und ich werde als Mensch gehorsam bis zum grausamen Tod am Kreuz. Ihr Lieben, was für eine Szene. Gott entscheidet, dass er den Mist, den wir Menschen erst noch fabrizieren werden, aus der damaligen Sicht, selber ausbadet. Und Jesus geht einen Weg, der das bewirkt, was niemand, kein einziger Mensch, der jemals gelebt hat, für sich persönlich oder auch noch für irgendeinen anderen bewirken hätte können. Paulus schreibt in der Rückschau, Philipper 2, Vers 6 bis 8, ich lese noch Hoffnung für alle, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war. Ich habe den Luthertext im Kopf. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Ihr Lieben, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Menschen gibt, der diese Sätze glaubend anerkennt, dass Jesus das also nicht nur gesagt oder gedacht oder sich mit Gott dem Vater so ausgetauscht hat, sondern dass Jesus diesen Weg tatsächlich für ihn gegangen ist. Das kann kein Menschen gleichgültig lassen, wenn man sich das überlegt. Und dann kommt nicht mitten hinein, sondern unmittelbar davor ein Wort von Paulus, das uns dann richtig gut tut. Ich lese das jetzt nach einer Übersetzungsmöglichkeit der neuen Genfer Übersetzung. Da sagt Paulus, bezogen auf diese Haltung, was euren Umgang miteinander prägen soll, ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Punkt. An dieser Stelle gibt es niemanden mehr, der noch Erklärungsbedarf hat, weil wir genau wissen, was gemeint ist. Ich habe hier stehen bei mir, was wäre das für ein Traum, wenn wir und andere das und nur die selbstlose Haltung Jesu bestimmt ab sofort so in uns aufnehmen, dass wir nur noch so untereinander umgehen können. Zweiter Blick. Der zweite Blick, dazu lese ich eines der bekanntesten und meistgeliebten Jesus-Worte. In den alten Lutherbibeln stand da immer der Überschrift der Heilandsruf. Kennen wir es, Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus bietet allen, wirklich allen, die sich abmühen und unter ihren Belastungen leiden, die müde sind und die nicht mehr können, an, zu ihm zu kommen. Ich will euch Ruhe schenken und neue Lebensenergie. Luther sagt, ich will euch erquicken. Was wäre, wenn auf einen Augenblick alle Menschen mit all ihren Lasten gleichzeitig zu Jesus kämen? Wir wissen, was dann wäre. Jesus würde jeden Menschen so behandeln, als wäre er der Einzige, der zu ihm gekommen ist. Der Blick auf diese Situation ist aber noch nicht zu Ende. Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich habe heute früh zu Philipp gesagt, Philipp, du weißt, was ein Joch ist. Ich weiß, dass Philipp weiß, was ein Joch ist. Was bedeutet das? Was fangen unsere Kinder oder Jugendlichen heute damit an? Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Das Joch in der Landwirtschaft, und dieses Bild hat Jesus hier gebraucht, das Joch ist ein Balken oder ein Rahmen, meist aus Holz, jedenfalls ein Gerät, das den Tieren, obwohl sie es zusätzlich tragen müssen, hilft, ihre Arbeit gut zu erledigen. Das Joch hilft, dass die Tiere, die Ochsen oder ja, meist sind es Ochsen. In meiner Kindheit, als ich ganz klein war, gab es bei uns auch noch Pferde, die ein Joch hatten. Ein Holzrahmen oder Balken. Und wenn wir verstehen wollen, was mit dem Joch Jesu gemeint ist, dann liegt doch nahe, dass das Joch Jesu das Mittel ist, das ihm geholfen hat, sein Leben bestmöglich zu führen. Was war das Hilfsmittel, das Jesus geholfen hat, sein Leben bestmöglich zu führen? Matthias.
Seine Lehre.
Seine Lehre.
Seine Lehre. Sein Unterricht.
Ich habe geschrieben, es war seine enge persönliche Verbindung zu Gott und sein Wunsch, immer genau das zu machen, was ihm aus dieser engen Verbindung mit Gott klar geworden ist. Jesus hat kein Eigeninteresse verfolgt, als er auf dieser Erde war. Er wollte immer nur das tun, was Gott wollte. Und damit, wenn wir dazu Ja sagen, dann können wir aus diesem Satz, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, ganz einfach machen, dass Jesus gesagt hat, mach es doch genau wie ich. Handle aus einer engen Beziehung zu Gott und aus dem Vertrauen zu ihm. Für diese enge Beziehung hat Jesus im Laufe seines Lebens ganz viele Bilder gebraucht. Ein Bild, das meines Wissens das letzte ist, was er dafür gebraucht hat, spreche ich kurz an. Im Zusammenhang mit dem Reden vom Weinstock und der Rebe kommt Jesus zu dem Punkt, dass er sagt, die Verbindung zwischen dir und mir, zwischen euch und Gott, muss so eng sein, dass es dieses Bild gibt mit Weinstock und Reben, aber in Wahrheit muss sie noch enger sein, nämlich so, dass es kaum noch verständliche Worte gibt. Und dann sagt Jesus, ich in dir und du in mir. Das heißt nichts anderes als, ich bin mit Gott, mit Jesus verschmolzen, unendlich dicht zusammen. Ich bin dort als Mensch, wofür Gott mich ursprünglich gemacht hat, als sein Gegenüber. Als jemand, ja, der organisch mit ihm verbunden ist. Wer aus solcher Beziehung zu Gott und im Vertrauen auf ihn lebt, der wird, so sagt Jesus, innere Ruhe finden und kommt mit den Belastungen des Lebens besser zurecht. Jesus hat nie gesagt, auch in diesem Zusammenhang nicht, dass die Belastungen des Lebens dann verschwinden oder dass sie sich auflösen, das nicht. Aber er hat versprochen, dass wir dann besser zurechtkommen. Dritter Blick auf Jesus ist gleichzeitig so wieder wie der erste Blick. Ein Blick auf Jesus und auf Gott, den Vater. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten Jesus mit ihrer scharfen Kritik, und die war wirklich messerscharf manchmal, derart provoziert, dass Jesus manchmal auch deutlich reagiert hat. Wovon rede ich? Die frommen Führer der Juden, die schriftgelehrten Pharisäer, hatten ihn mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er sich mit den damaligen Sündern, den Verrufenen, dem Gesindel nicht nur abgibt. Der Skandal war viel größer, der hat sogar noch mit denen an einem Tisch gesessen und hat mit dem Abschaum der Gesellschaft gegessen, an einem Tisch gegessen. Jesus musste sich die härtesten Worte anhören von den geistlichen Führern und antwortet dann mit drei Gleichnissen. Ich möchte wenige kurze Schlaglichter auf das dritte dieser Gleichnisse werfen. Ich denke, dieses dritte der Gleichnisse ist so bekannt. Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, dass wir es nicht lesen müssen. Ich erzähle ein paar Ausschnitte. Da ist ein Vater mit zwei Söhnen, sagt Jesus. Der Jüngere der beiden bittet den Vater um das Erbteil, das mir zusteht. Vater, gib mir, was mir zusteht. Höchst provokant, dass Jesus das erzählt hat. Zu diesem Zeitpunkt stand dem Jungen nichts und dem Jüngeren der beiden schon gar nichts zu. Aber Jesus sagt schlicht, und der Vater teilte Hab und Gut unter die beiden Söhne. Der Jüngere nimmt das ihm übertragene Vermögen, zieht in ein fernes und fremdes Land und verprasst alles, wie wir später von seinem Bruder fahren, insbesondere auch mit Huren. Der Junge hat fern der Heimat nichts mehr. Er verliert alles Geld, er verliert alle Freunde und er kriegt schließlich Hunger. Das Elend ist groß. Der Junge ist am Ende und es kommt dann auch noch eine Hungersnot, erzählt Jesus. Jetzt lese ich mal die Verse 15 und 16 nach Hoffnung für alle. In seiner Verzweiflung bettelt der Junge so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Wie zugespitzt, hat Jesus hier erzählt. Ein jüdischer Junge hütet die Schweine und sehnt sich auch noch nach dem Schweinefutter. Am tiefsten Punkt seines Lebens angelangt, entscheidet sich der junge Mann, wieder nach Hause zu gehen. Auf dem Weg nach Hause war ja in einem fernen Land, hat er viel Zeit zum Nachdenken und er überlegt sich, er bereitet auf dem Weg nach Hause eine Rede vor. Er möchte seinem Vater erstens sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel und ich möchte gerne wieder bei dir sein, möchte als Tagelöhner bei dir arbeiten. Und er bereitet die Rede so vor, dass der Vater von dieser Rede nur überzeugt sein kann. Vers 20 wieder aus der Bibel. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Junge schafft es gerade noch, den Anfang seiner vorbereiteten Rede zu halten. Da geht der Vater dazwischen und ordnet seinen Knechten an, Vers 22, bringt ganz schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Was für einen Vater schildert Jesus in diesem Gleichnis? Alle, die zugehört haben, wussten, dass Jesus von Gott sprach. Jesus zeigt den Vater als einen, der seinem nach Hause kommenden Sohn keine Fragen stellt, der keine Besserungsversprechen fordert, sondern Vergebung und Heilung schenkt. Und ihm sofort wieder den Ehrenplatz als Sohn, Ring, Schuhe, die beste Kleidung gegeben hat. Tagelöhner, du Tagelöhner? Niemals. Du bist doch mein Kind. Und so wie der Vater in dem Gleichnis den nach Hause kommenden Sohn vorbehaltlos angenommen hat, so hat Gott zu allen Zeiten, zu Zeiten des Alten Testaments, wann immer ein Mensch zu Gott gekommen ist, dann hat Gott diesen Menschen angenommen. Er hat ihn angenommen und aufgenommen. Den Vater mit einer gut vorbereiteten Rede überzeugen? Vergiss es. Auch wir können Gott mit keiner Rede oder mit irgendetwas Ausgedachtem beeindrucken. Das Einzige, was Gott beeindruckt, ist, wenn wir zu ihm kommen und sagen, ich möchte bei dir sein, bei dir ist mein Zuhause. Jesus zeichnet mit diesem und anderen Bildern ein Bild von Gott, das seinem eigenen Leben auf der Erde entsprach. Jesus schildert einen Gott, der anders ist, als er von den Menschen damals und heute oft gesehen wurde und wird. Gott ist ein Gott, der alle, die zu ihm kommen, annimmt. Und Gott ist auch ein Gott, der Menschen in den Himmel holen möchte und keiner, der in seinen dicken Büchern Beweise sammelt, um sie aus dem Himmel auszuschließen. Die Frommen unter den Juden hätten es wissen müssen. Sie kannten den nächsten Bibeltext auswendig. Wie hat sich Gott Mose gegenüber vorgestellt, als er ihm die beiden Tafeln mit den 10 Geboten gegeben hat? Ich bin der Herr. Der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Güte. An dieser Stelle kommt jetzt der vierte Blick. Den kommentiere ich nicht, sondern ich nenne euch nur 2 Aussagen von Jesus, die beide sehr eng, aus meiner Sicht sehr eng mit diesem Gleichnis zusammenhängen. Das erste ist Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und der zweite, Johannes 15, Vers 12, können wir es nachlesen. Liebt einander, sagt Jesus, so wie ich euch geliebt habe. Glasklar, mehr sage ich nicht dazu. Diese beiden Worte, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, und liebt einander, wie ich euch immer geliebt habe. Der letzte Blick auf Jesus führt zu einem kleinen Teil der sehr persönlichen Begegnung des auferstandenen Jesus mit Petrus, mit dem Mann, der ihn zuvor in der Nacht 3-mal verleugnet hatte. Ähnlich wie im Gleichnis verhält sich hier Jesus selbst. Mit keiner einzigen Silbe spricht der Petrus gegenüber das Versagen an. Er stellt ihm keine blöden Fragen. Petrus, hast du das bereut? Was hast du da gemacht? Sondern Jesus stellt die Frage aller Fragen. Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Liebst du mich mehr, als die anderen mich lieben? Petrus antwortet ja. Und nach einer kurzen Pause sagt Jesus zu Petrus, Petrus, liebst du mich? Petrus sagt, ja, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und Jesus fragt auch noch ein drittes Mal. Simon, Petrus, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wird Petrus traurig und sagt, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spurgeon hat im 19. Jahrhundert in seinen Predigten immer wieder gesagt, dass hier die 3 wichtigsten Fragen unseres Lebens stehen. Die wichtigste Frage ist identisch mit der zweitwichtigsten und die wiederum identisch mit der drittwichtigsten. Ihr Lieben, Jesus stellt sie auch uns, er stellt sie dir und mir. Hast du mich lieb? Ich bitte euch bei euren Blicken auf Jesus, den Blick auf den fragenden Jesus, niemals zu vergessen oder auszulassen. Wisst ihr, was ich mir für mein Lebensende wünsche? Ich habe für mein Lebensende einen besonderen Wunsch. Ich wünsche mir, dass andere dann hinter meinem Rücken sagen, es ist mein Lebensende, es ist immer hinter meinem Rücken, dass sie sagen, der Wolfgang, der liebte Jesus und er war barmherzig. Das ist das, was ich mir wünsche. Bevor ich zum Schluss komme, noch ein paar persönliche Dinge, die mir wichtig sind. Ich selbst hatte das ganz große Glück, meinen Lebensweg in einer Zeit und in einer Region zu gehen, in denen es gesellschaftlich und wirtschaftlich mehr Hoffnung gab als in manch anderen Teilen der Welt und auch mehr Hoffnung als heute. Die Pandemie Der Krieg seit mehr als 2,5 Jahren auch in Europa, die selbstgemachte und bedrohlicher werdende Klimakrise sowie so manche Autokraten und Despoten, die nur noch ihre eigenen und nationalistischen Ziele verfolgen und noch so manche andere Unerfreulichkeiten haben dazu geführt, dass viele junge Menschen heute weniger Hoffnung haben, als ich es damals auch haben konnte. Heute ziehen sich Menschen aus der Gesellschaft zurück, haben Hoffnung und den Blick auf das Gute verloren. Kann mein Glaube, kann mein Blick auf Jesus auch heute noch Hoffnung geben? Ich frage euch ehrlich, wenn es nicht der Blick auf Jesus ist, was soll dann noch Hoffnung geben? Wenn wir nicht Hoffnung haben und wenn wir nicht zuversichtlich sind, wer soll dann noch zuversichtlich sein? Ich selbst kenne keinen Blick auf Jesus, der keine Hoffnung machen würde. Und so möchte ich euch heute auch Mut machen. Möchte euch Mut machen, geht den Weg des Glaubens mit Jesus weiter. Lasst euch durch den Blick auf Jesus berühren und lasst neue Hoffnung wachsen. Dann könnt auch ihr zu Hoffnungsträgern werden. Was hast du davon, wenn du auf Jesus siehst? 3 Punkte. Erstens, der Blick, wie ich eben sagte, auf Jesus macht Hoffnung. Er macht dich dankbar. Und er macht dich auch Jesus ähnlicher. Und er lässt das, was Paulus die Frucht des Geistes nennt, wachsen und gedeihen. Zweitens, der tägliche Blick auf Jesus schafft Klarheit. Du erkennst tiefer und verlässlicher, dass du Gottes geliebtes Kind bist und dass er dich ganz bestimmt in seine neue Welt bringt. Die andere Klarheit, du kannst deine eigenen Gedanken und Wünsche auch für das ganz normale tägliche Leben besser sortieren. Drittens, was hast du davon? Das treffendste Bild von Gott hat Jesus mit Worten und mit seinem Leben gezeichnet. Dieser Gott wird für dich durch den Blick auf Jesus erfahrbarer und erlebbarer. Deswegen ermutige ich euch heute, sagt Ja zu Jesus. Sieh und höre täglich auf ihn und vertraue auf ihn. Lass deine Liebe durch die Blicke auf Jesus und deine Barmherzigkeit reicher werden. Suche nicht ständig nach Neuem, sondern setze um, was du erkannt hast. Das ist das Beste auf dem Weg, auf diesem letzten Stückchen Weg, was in dem Bibeltext am Anfang vorkam, bis zum endgültigen Erreichen des Ziels, Jesus mit den eigenen Augen sehen zu können. Amen.